Grüß Sie, mein Gast heute zugeschaltet aus dem Tessin ist Flavio Del Ponte. Herr Del Ponte, hatten Sie in Ihrer Zeit als aktiver Chirurg sowas wie eine Lieblingsoperation?
Ich würde sagen, immer wenn Kinder zum Operieren waren, es sind schwierige Momente gewesen, aber nachher in die Operation auch schon an für sich, auch wenn sie manchmal leider mit einer Teilamputation verbunden war. Aber diese Patienten haben einfach mir immer mein Herz mitgenommen, nicht? Und auch als Chirurg habe ich dort vielleicht die schönsten Erinnerungen zurück.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Flavio Del Ponte, Kriegschirurg.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Kriegschirurg, das heißt wahrscheinlich weniger Blinddarm, mehr Schussverletzungen. Oder muss man da einfach alles können?
Es ist, zuerst muss man die sogenannte Traumatologie und die Waffentraumatologie, also die Kriegschirurgie. Und eben das muss man natürlich ziemlich gut kennen. Aber in den sogenannten Kriegsspitälern und vor allem in den humanitären Spitälern, die auch nach dem Krieg weitergetrieben werden, ist natürlich das Spektrum des allgemeinen Chirurgen sehr gefragt. Also einem Orthopäden kann es einmal gefragt werden, morgen musst du einen Kaiserschnitt machen. Und das ist nicht immer selbstverständlich für einen Chirurgen, der nur Orthopädie, nur Knochen operiert hat.
Mhm. Ja. Und dazu eben diese besonderen Einsätze, eben aufgrund der besonderen Verletzungen, die es unter den Umständen gibt. Kann man sagen, dass Kriege und Kriegsverletzungen sich in den letzten Jahrzehnten, die Sie ja überblicken können aufgrund Ihrer Erfahrung, dass die anders geworden sind? Andere Verletzungen vielleicht durch andere Waffen? Oder ist da alles immer noch so wie im Zweiten Weltkrieg?
Sicher sind Änderungen eingetreten. Zumal auch schon damals gab es Phasen, wo Neuigkeiten, unangenehme Neuigkeiten erschienen sind, wie zum Beispiel Phasen, in denen die Verwundung durch Brandwaffen gebraucht wurden. Oder auch sonst, ich erinnere mich an eine Periode, wo auch gewisse chemische Waffen Verdacht da waren. Mhm. Und das war natürlich ganz speziell. Aber ich würde sagen, was sich geändert hat, ist nicht so sehr, also sagen wir, die Grundchirurgie, das ist einfach die Traumatologie der Waffen und mehr natürlich Explosionswaffen als nicht die sogenannte weiße Waffen, also mit Messer. Aber es kommt schon allerlei vor.
Sie haben sich dabei auch immer sehr stark gemacht, dass Mediziner in humanitären Einsätzen entsprechend ausgebildet werden, in ganz verschiedenen Formen. Was haben Sie denn aus Ihrem Medizinstudium in der Schweiz in den 60er Jahren, was haben Sie denn da mitnehmen können für diese Einsätze? Wie sind Sie da vorbereitet worden?
Natürlich nicht, nämlich während meiner Studienzeit. Eigentlich war die sogenannte Kriegschirurgie in einem Spezialfach Geschichte der Medizin und dort war wie ein Freifach, das hat fast niemand besucht. Also das Problem war nicht bewusst, nur hatte man irgendwo, vor allem im Militär, eine gewisse Ausbildung und eine gewisse Informationen, die die humanitäre Medizin oder eventuell auch die humanitäre Traumatologie handelten. Und es lag irgendwie ferne in Kriegszuständen, Kriege, die nicht mehr da waren.
Und bei Ihnen war es ja auch nicht so, dass Sie aus dem Militär gekommen sind in diese Einsätze, sondern Sie sind dann, wenn ich das richtig weiß, erst später nochmal ins Militär alibimäßig mehr oder weniger aufgenommen worden, um in solche Einsätze gehen zu können. Aber eigentlich kamen Sie von einer ganz normalen zivilen Uni, oder?
Ja, wobei, wie Sie wissen, in der Schweiz ist fast jeder Medizinstudent wenigstens zu meiner Zeit irgendwie eingeladen. Wir haben ja einen obligatorischen Militärdienst und dort konnte man sich als Offizier ausbilden lassen und dann das sogenannte obligate Dienst für einige Jahre durchmachen. Und während dieser Ausbildung im Militär, speziell für die Medizin, hat man natürlich gewisse Informationen bekommen, aber die Kriegschirurgie an und für sich wurde nie erklärt oder dargestellt.
Das ist also der eine Bereich, die eine Dimension dieser ja, rein handwerklichen Chirurgie. Auf der anderen Seite kommt ja noch dazu, was man wahrscheinlich ganz schwer nur lernen kann oder sich darauf vorbereiten kann, ist der Umgang mit dem Leid und der Grausamkeit, der man ausgesetzt ist bei solchen Einsätzen. Wie viel Abstumpfen ist da richtig und nötig?
Also da berühren Sie ein Gebiet, das endlos ist und vielleicht nicht so erforscht, wie man es gern haben würde. Aber tatsächlich das Umgehen mit den Schmerzen, und zwar die körperlichen Schmerzen, zuerst einmal auch die seelischen, das ist ein großes Problem. Und da ist einfach das Leben, das einem etwas lehrt, wie, wenn man etwas lernen will in diesem Bereich. Es ist nicht so selbstverständlich, dass es von selbst kommen würde.
Aber nochmal gefragt, das heißt, Sie müssen ja, Sie können ja nicht bei jedem Patienten überlaufen vor Empathie und vor Mitgefühl, sondern es ist ja allein dafür, dass Sie unter den Umständen entsprechend rational arbeiten können, entscheidend, dass Sie da auch einfach rational vorgehen und nicht emotional, oder?
Also das eine kommt zum Voraus immer im Vordergrund. Also als Chirurg muss man die Aufgaben, die davor stehen, einfach kühl, ohne Emotionen durchführen können. Das gilt aber auch in der normalen zivilen Chirurgie. Hingegen, vielleicht dort sind welche größere Unterschiede, im Verlauf der Behandlungen postoperativ, also die ganze Behandlung im Spital, die verlangt einen eigenartigen und starken Involvierung des Arztes, wobei Empathie ist vielleicht ein großes Wort, aber es fließt natürlich sofort etwas zwischen dem Patienten und dem Arzt, der sich um den Patienten kümmert. Und diese Verhältnisse, ich muss sofort sagen, sie sind nicht immer nur mit dem Wort, mit der Stärke des Wortes verbunden, sondern auch, die können einfach durch den Kontakt direkt mit den Augen, eine Körperbewegung, also die Kräfte, die da im Spiel sind, sind einfach ganz anders als sonst bei uns in einem normalen Spital.
1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Flavio Del Ponte, mit dem ich verbunden bin per Leitung nach Lugano ins schöne Tessin, wo er auch herkommt, Jahrgang 1944. Sie hätten eigentlich da doch gut Hotelier werden können.
Ja, also Sie wissen, ich komme aus einer Hotelierfamilie. Somit wäre das normal gewesen, dass jemand das Hotel des Vaters oder des Großvaters übernimmt. Aber mein Weg zeigte sich anders wie und auch anderswo und nicht in meinem Tal.
Jetzt waren Sie 4 Geschwister. Hat einer von den 4 oder eine von den 4 überhaupt übernommen oder haben die Eltern das Hotel dann aufgeben müssen?
Das Hotel ist zuerst von unserem dritten Bruder übernommen worden, aber es hat nicht lange gedauert. Ihm war es dann nicht mehr genug, im Tal zu bleiben als kleiner Hotelier, und er hat eine andere Wahl getroffen. Und nachher wurde das Hotel von meinem Vater doch noch verkauft. Aha. Da hat auch der ganze Tourismus in unseren Tälern südlich der Alpen in den 50er, 60er Jahren dann doch an Veränderungen einbüßen müssen.
Ja, Ihre Gegend ist ja dann durch James Bond auch ganz berühmt geworden wieder, der sich ja da dann von irgendwelchen Staumauern gestürzt ja. hat. Wie war das denn so mit 4 Kindern im Hotel? Ich nehme an, dass dann im Sommer nicht so wahnsinnig viel Zeit war von den Eltern, weil die ja dann gut anderes zu tun hatten, oder?
Das stimmt, das ist ganz richtig. Weil zuerst die Hochsaison hat die Konsequenz gehabt, dass damals die Gäste aus verschiedenen Ländern für einen 2, 3, 4 Wochen im Hotel blieben. Und das war natürlich Hochbetrieb. Für uns war das sehr spannend, auch Kontakte mit den Gästen vom Hotel zu nehmen. Und ab und zu gab es, ich sage nicht Freundschaften, aber Bekanntschaften, die über die Jahre hinübergingen. Aber auf der anderen Seite, wie Sie gesagt haben, unsere Eltern konnten sich nicht viel um uns kümmern, somit wir jede Saison eine Nanny hatten, also ein Mädchen oder eine Nurse, wie man damals sagte. Wir waren natürlich nicht sehr leicht zu behandeln, und wir haben uns gewehrt, wir wollten unsere Freiheit, und das war eigentlich immer ständig ein Krach mit den Aufsichtsschwestern.
Ich habe gehört, dass keine von den Nannys über den ganzen Sommer ausgehalten hat, sondern alle vorher wieder abgereist sind.
Jawohl, Sie wollen mich also ein bisschen reizen, da haben Sie auch recht, nämlich wir mussten uns organisieren, um diese, sagen wir, strikt militärische Manieren, die man uns erlernen wollte, uns dagegen zu wehren. Und somit ist es auch zu Krachsituationen mit ordentlichen, sagen wir, Konsequenzen. Die Nannis, gewöhnlich haben sie nicht immer die 3-4 Monate ausgehalten. Und dann kam es ein Wechsel oder besser noch kein Wechsel und wir konnten eigenständig weiterleben.
Wie kam es denn in diesem eigenständigen Weiterleben? Wie kam es überhaupt zu Ihrer Hinwendung zur Medizin? Also familiär vorbelastet waren Sie nicht. Wie kam es?
Ja, ich muss sagen, dass eine der Persönlichkeiten, die im Dorf waren und im Tal, war für mich seit Beginn die Figur des Hausarztes. Mhm. Der war in meinem Fall ein sehr distinguierter Herr, immer sehr gut gekleidet, gewandt im Sprechen, mit perfekten Manieren. Und es hat mich natürlich beeindruckt, wie er einfach die Leute heilen und behandeln konnte. Und diese Autorität hat mich natürlich sehr stark gefasst. Und ich glaube, ich habe dort irgendwie zur Idee gekommen, vielleicht in meinem Leben will ich auch ein Arzt sein, damit den anderen zu helfen, aber doch mit einer gewissen Autorität. Damals auf jeden Fall habe ich es so ein bisschen in dieser Hinsicht gesehen.
Und so kam es also zum Medizinstudium, das Sie auch nach Wien geführt hat, 1967, 68. Hat es da in Wien auch sowas wie eine 68er-Bewegung gegeben?
Ja, das war schon ein oder zwei Jahre vor dem 68. Damals war es möglich, ein Auslandssemester zu machen. Und wir waren eine kleine Gruppe von Freunden, da haben wir entschieden, wir wählen Wien. Es war Paris, es war Rom zur Auswahl und so weiter. Und warum Wien? Für mich war die Frage schon während des Studiums. Ich sah mich entweder als Chirurg mit Spezialität Chirurgie oder eventuell Psychiatrie. Und ich glaube, der Wiener Semester wollte ich dort entscheiden, was bekommt mir besser. Mhm. Und das Outcome war klar. Also Chirurgie, habe ich gedacht, ist vielleicht einfacher und für mich besser passend. Und dann ließ ich die Psychiatrie auf der Seite stehen liegen. Ja. Aber, und das graf ich voraus, jetzt am Ende meines Lebens, nach der Pensionierung, wurde ich wieder von der Psychiatrie eingeholt, und zwar in eine moderne, neue Psychiatrie.
Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, auf die Renaissance der Psychiatrie in Ihrem Leben. Aber erstmal ging es ja in die Chirurgie. Und da sind Sie mit 31 dann als fertiger Arzt plötzlich auf die Idee gekommen, nach Gabun zu gehen, nach Gambarene. 1975 war das. Und zwar in das Krankenhaus, wo 10 Jahre zuvor Albert Schweitzer gestorben war. Was hat Sie dahin gezogen?
Das war auch wieder so eine Suche nach einer Autorität, die mir etwas bedeutet hat. Und da dort Albert Schweitzer hat ja im 61 seinen Nobelpreis für den Frieden bekommen. Und er entsprach irgendwie meinem Ideal, nicht auch eines Arztes. Also er war Musiker, er war Philosoph, er war vielseitig. Und vor allem, er hatte etwas Neues tun wollen, also Action. Und in dieser Hinsicht, sein Spital in Lambarene, als ich hörte, dass sie suchten einen Assistenzarzt, bin ich aufgesprungen und das war somit meine erste Auslandsmission.
Und nicht nur medizinisch haben Sie viel gelernt, sondern auch praktisch fürs alltägliche Leben. Wie kam es, dass Sie Gorilla-Papa geworden sind im Gabun?
Ja, das sind Ereignisse, die, wenn man im Busch lebt, jedem passieren können. Vielleicht in Erinnerung an die Zeit von Albert Schweitzer, der die kranke Tiere aufgenommen hatte. Irgendwo war ein Gorilla-Baby gefunden. Man hat gesagt, die Eltern seien getötet worden und dachte man, den bringen wir ins Spital und er wird dort sicher gepflegt. Und mir wurde das Gorilla anvertraut, nicht? Also kleines, aber doch noch sehr stark. Obwohl er nur vielleicht 20, 30 Kilo schwer war.
Oh ja, mein Gott, ja.
Und am Tag danach, glücklicherweise nach verschiedenen abenteuerlichen Ereignissen wie Shampoo und Putzen und Bad und so weiter, kam die Polizei zu mir und sagte, Doktor, Sie haben einen Gorilla hier. Ja, kommen Sie, schauen Sie. Und dann sagten sie mir, aber das ist strengstens verboten. Wir müssen Sie jetzt eine Busse erstellen und Sie müssen $100 bezahlen. Mhm. Und ich habe ein bisschen verhandelt, aber war sehr froh, dass ich mit $20 konnte auskommen und der Gorilla wurde mir weggenommen, Gott sei Dank.
So ist ja. War das eine Win-Win-Win-Situation. Der Gorilla hat sich gefreut, Sie haben sich gefreut und die haben sich auch noch über $20 gefreut. Super, ein super, wunderbares Happy End.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Flavio Del Ponte. 4 Jahrzehnte in Kriegsgebieten.
Und zwar nachdem er 1975, wie er gerade erzählt hat, im Gabun das erste Praktikum gemacht hat, 3 Monate lang. War Ihnen, Herr Del Ponte, die Aussicht auf eine Chirurgenkarriere in der Schweiz einfach zu langweilig?
Nein, im Gegenteil. Nach Lambarene empfand ich besonders stark die Notwendigkeit, eine richtige Ausbildung, eine technische Qualitätsausbildung zu bekommen. Somit kam ich zurück in die Schweiz und habe eifrig an der weiteren Spezialisation daran gemacht, weil ich wusste, wenn ich im Ausland nicht eine feste berufliche Ausbildung habe, dann kann ich nicht voll effizient sein. Und somit habe ich also dann in der Schweiz die normale Laufbahn, um an der Spezialität heranzukommen, gemacht. Mhm. Aber natürlich der Ruf von auswärtigen Erfahrungen war immer noch da, natürlich.
Naja, Sie schreiben das ja auch in Ihrem Buch, das heißt Dissonanzen. Da steht dann, ich spürte den Ruf des Waldes, durchdrungen von der humanistischen Kultur, beeinflusst von der christlichen Botschaft. Welche Rolle hat für Sie, Sie haben vorhin die Parallelen gesagt zu Albert Schweitzer, das Christentum tatsächlich, gab es da auch einen missionarischen Gedanken oder was hat Sie da noch weitergetragen?
Bei mir war nicht der missionarische Gedanke, ich war kein Missionar in diesem Sinn, aber die Art und Weise, wie man den Respekt der Leute, die an anderen Kulturen und Sprachen gehören, das war sehr spürbar, das hatte mich beeindruckt und ich dachte, ja, wenn ich in die Welt andere Kulturen kennenlerne, dann wird mich irgendwie reicher machen und ich kann vielleicht irgendwie besser zur Hilfe kommen als Arzt, als Chirurg.
Mhm. Und davon gab es dann jede Menge Gelegenheit mit anderen Kulturen. 83 ging es los nach Asien, Kambodscha, später Vietnam, Laos. Waren Sie denn überall, wie man sich das vorstellt, als Vertreter dann zum Beispiel des Roten Kreuzes, wenn Sie dahin kamen, hochwillkommen? Oder haben Sie das auch anders erlebt?
Wir hatten das Privileg, erstens aus einem freien Land, nicht die Schweiz. Das Rote Kreuz wurde ja in der Schweiz, das internationale Rote Kreuz, das Rotkreuz-System, nicht, das wurde in der Schweiz nicht erfunden, aber dank Dunant hat seinen Weg gemacht. Und diese Tatsache, dass ein Schweizer Arzt in einem Land, ungewöhnlich war es Länder, die aus einem Krieg herauskamen oder immer noch ein bisschen verwickelt waren in Krisenzustände, die kriegsähnliche Zustände waren. Wir hatten das Privileg, dass wir sofort sehr gut aufgenommen wurden und wir konnten in einem Vertrauen unsere Arbeit durchführen, weil die westliche Medizin, die wir brachten, die war einfach gefragt, nicht?
Weil Sie ja auch schon beschreiben, dass Sie schon auch hautnah mitbekommen haben, dass diverse Kollegen von Ihnen ermordet worden sind. Also zum Beispiel Russen in Phnom Penh, wo Sie dann noch über die warmen Leichen mehr oder weniger noch gehen mussten. Also es war schon so, dass man sich da schon auch in Gefahr begeben hat.
Ja gut, die sogenannten Sicherheitsprobleme, die waren immer anwesend. Und weil wir unter dem Schweizer Rotkreuz, wo ich zum Beispiel in Kambodscha, Laos und Vietnam tätig war, wir hatten normale und ständige Kontakte mit dem internationalen Rotkreuz. Die haben natürlich eine sehr interessante und performierende Logistik zur Verfügung gestellt und vor allem die Mitarbeit, die Informationen. Also dieses Konnubium hat sehr gut gespielt zu unserem Gunsten. Aber wir mussten uns natürlich immer sehr den Weisungen der Sicherheit uns unterstellen, das muss man sagen.
Und so kam es dann später auch schon mal, dass Sie eine Art Zwangsoperation unter vorgehaltener Kalaschnikow in Mogadischu machen mussten. Wie war das?
Das war nicht in Mogadischu, das war in Berbera im Norden Somalien. Und tatsächlich, wie jeder weiß, die Waffen dürfen nicht in einem Spital, vor allem in einem Rotkreuzspital, eingeliefert werden. Aber die Kriegs- oder Zivilkriegssituation in der Stadt von Berbera hat geführt, dass Kämpfer ins Spital hineinkamen, und einmal im Operationssaal wurde mir mein Patient aus dem Tisch rausgeschmissen und ein verletzter Soldat, noch mit sogenannter Uniform, er hat noch geblutet, auf dem Tisch gestellt. Unter dem Kalaschnikow sagte man mir, jetzt operierst du an diesem Patient. Das sind natürlich Zustände, also sagen wir extreme, aber ähnliche Situationen sind dann vor allem in Somalien oft nicht das alltägliche Brot, aber fast.
Da war andere Gesellschaft vermutlich deutlich angenehmer. Wie haben Sie die laotische Prinzessin kennengelernt?
Das war durch meinen Bruder Angelo, der heute auch noch in Thailand lebt, und er hatte viele soziale Beziehungen. Und als er wusste, dass ich in Laos eine Mission für das Schweizer Rotkreuz durchführen würde, hat er mir gesagt, die Prinzessin so und so ist ja meine Freundin und du kannst doch von ihr profitieren, von ihrer Anweisungen oder Ratschläge. Und dann so ist es gekommen, dass ich konnte da etliches hören und zuhören. Das war wichtig auch für mich.
Also wirklich eine bunte Familie, ne? Auf die Schwester kommen wir nachher noch zu sprechen, Carla Del Ponte, die auch schon bei uns zu Gast war hier in der Sendung und die jahrelang im Internationalen Gerichtshof als Chefanklägerin auch tätig war. Dann dieser Bruder in Thailand. War das der, der das Hotel erst übernommen hatte?
Jawohl, so ist es.
Und was hat er dann in Thailand gemacht? Oder haben Sie sich nicht mal überlegt, dass Sie vielleicht dann zu ihm gehen, wenn Sie schon in der Gegend sind?
Ja, auf Durchreise habe ich immer einen schönen Haltstopp gemacht. Er ist in der Kunst, in der Gastwirtschaft, er hat Restaurant gemacht, er war sogar eine Zeit lang Schauspieler beim Fernsehspiele und so weiter. Er hat hier eine eigene Persönlichkeit, so eine künstlerische, ziemlich begabte Persönlichkeit. Mhm. Und die Aufenthalte in Thailand waren für mich sehr, sehr bereichernd in diesem Sinn, weil ich wusste, wie man da die verschiedenen Kulturen, in denen ich Aktivitäten hatte, anders waren, obwohl sie irgendwie für uns Europäer gewisse gleiche Züge gezeigt haben, aber in früheren Indochina-Ländern hat es doch so gemischte Kulturen und so verschiedene. Es ist nicht einfach, dort eindringen zu können, wie sind die Völker, wie sind die Sitten, wie ist das Gespür der Leute. Das war nicht so selbstverständlich. Und das, glaube ich, braucht Zeit, um sich ein bisschen einzuvertiefen, um die Leute kennenzulernen.
Und so waren das alles auch immer nur vorübergehende Aufenthalte und Einsätze, was auch ganz wichtig war, sicher für die seelische Balance, die Sie bewahren mussten. Ja. Wo sich natürlich die Frage stellt, Herr Del Ponte, wie Sie all das Furchtbare, von dem wir ja gerade nur kurz reden konnten, wie Sie das verarbeiten konnten. Also wie geht das technisch? Welchen Rhythmus haben diese Einsätze?
Also gewöhnlich, und das hat sich mit den Jahren bei allen, ungefähr allen Mitarbeitern, die in Kriegssituationen tätig waren, es hat sich vor allem für die Ärzte ergeben, dass durchschnittlich die 3 Monate sollen nicht überschritten werden, weil nach 3 Monaten von solchen intensiven Arbeitsweise und eine Beladung im Sinne von Stress, nach 3 Monaten ist gut, wenn man das irgendwie aufhören kann. Und wir waren natürlich in einem Zustand, das uns erlaubte, wieder zurück in unserem Land zu kommen. Mhm. Und nachher, für mich war es so nach Wochen oder manchmal auch sogar ein paar Monaten, war ich wieder bereit, gutwillig, absolut mit neuen, frischen Energien anzufangen. Ich sage das, weil ich denke heute vor allem an die Kollegen, vor allem die einheimischen Chirurgen in den Ländern, wo es Krieg hat, die können nicht nach 3 Monaten einfach so packen und irgendwie abfliegen und nachher wieder kommen. Die müssen und die bleiben auf Ort und Stelle und unter oft sehr schlimmen, sagen wir, Verhältnissen, wo sie hier arbeiten, ist einfach ein großes Opfer gefragt. Mhm. Und ich glaube, das sind die richtigen, die Helden, die, und zwar viele hätten auch, ich habe in anderen Ländern, in vielen Ländern gesehen, dass Ärzte, Chirurgen, die könnten mit ihrer Familie noch fliehen und weg ins Ausland, aber ich habe immer nur Leute gefunden, die opfern sich und die opfern ihr Leben. Das sind so die richtigen Helden, die in Kriegszuständen etwas leisten. Und wir haben, ich glaube, als Europäer die größte Achtung und Reconnaissance für die Arbeit, die sie machen.
Wie war das denn bei Ihnen, ganz blöd und flach gefragt? Wie ist denn die Bezahlung, wenn man beim Roten Kreuz ist und in solche Einsätze geht? Also rentiert sich das dann wenigstens?
Also rendieren, das ist dann eine Benennung, die es da nicht Platz findet. Aber wir haben also die Parameter, den Monatsgehalt eines Chirurgen oder Arztes oder einer Schwester ist vom Rotkreuz festgestellt und das entsprach ungefähr dem Salär eines Assistenten, nicht? Und es war auch gut so, weil im Vergleich zu dem, was wir erleben konnten, glaube ich, die finanzielle Belohnung hat nicht eine große Rolle, eine Rolle überhaupt. Man konnte das fast nicht irgendwie monetisieren, nicht? Die Arbeit. Die man da macht.
Hatten Sie dann genug, als Sie Stück für Stück dann mehr und mehr vom Operationstisch an den Schreibtisch gewechselt sind, was Sie ja im Laufe Ihres Lebens dann irgendwann mal gemacht haben? War das irgendwann mal so, dass Sie gesagt haben, diese Belastungen, die da kommen, heute spricht man von posttraumatischen Belastungsstörungen, aber die Diagnose gibt es ja erst seit 1980, das war vielleicht zu viel und Sie haben deswegen gewechselt?
Nein, weil an einem Punkt bin ich dann gekommen und es ist wichtig, dass Sie diese Frage stellen. Nicht nachdem ich meine Patienten amputiere oder nicht amputiere, aber die genesen, die sind geheilt, die können mit Krücken oder mit Prothesen wieder das Spital verlassen. Ich bekam immer mehr und stärker das Bewusstsein, dass was für ein Leben bleibt für diese Patienten, denen wir eben das Leben gerettet haben, welche Qualität ist ihr Leben, und da kam das Arbeitsfeld der Kooperation und Zusammenarbeit, nicht? Dass der humanitäre Hilfe sollte immer nach Möglichkeit die Phase der Kooperation, der Zusammenarbeit. Nämlich, es ist schön, dass man den Leuten das Leben retten kann, aber dann, wie können sie weiterleben? Oft die Patienten, die gehen in ihre Dörfer zurück. Es sind keine Familie mehr, sie wissen nichts, sie haben kein Gehalt, sie können vielleicht keinen Beruf so richtig ausführen und so weiter. Also die neue Dimension kam mir mehr und mehr wach. Die Wichtigkeit der Zusammenarbeit und der Kooperation, dort habe ich mich dann nachher mehr eingesetzt und die Chirurgie ein bisschen auf die Seite geschoben.
Humanitäre Hilfe war dann die große Überschrift, als Sie bei den Vereinten Nationen, auch beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, in den Gremien dann mehr gesessen sind. Und Sie schreiben von Lebenslehrern, die Sie hatten. Einmal Kofi Annan, den UN-Generalsekretär, mit dem Sie schon zu tun hatten, als der noch gar nicht Generalsekretär war, glaube ich. Was haben Sie von dem gelernt?
Mein Glück war, dass Kofi Annan hat er mich ein bisschen in die Augen gezogen, hat mich nicht kontrolliert, aber hat mich immer unterstützt. Wir kannten uns schlussendlich sehr gut. Er war Untergeneralsekretär. Und ich schätzte auf der einen Seite die große Kapazität eines Diplomaten, aber auch die Menschengröße, die Kofi Annan hatte. Das hat mich also mehr und mehr imponiert. Und deswegen, ich wusste, dass ich auf ihn zählen kann. Und mein Vertrauen zu ihm war bedingungslos. Und sein Vertrauen zu mir, zu meinen Ideen, er hat meine Vorschläge immer ernst genommen, gesagt, ja, das können wir machen, das machst du weiter und so weiter. Und zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, für mich, Kofi Annan, war ein Lehrer, ein Meister vom Leben, nicht wie man das Leben anpacken soll.
Und da konnten Sie eben dann auch viel durchsetzen durch die Unterstützung, die Sie da auch gefunden haben, was sicher zu den positiven Erlebnissen gehört, die Sie in Ihrer Karriere hatten. Zum Schlimmsten, wenn ich das richtig rausgelesen habe aus Ihrem Buch, gehört mit Sicherheit das, was Sie in Ruanda im Zuge des Völkermords erlebt haben.
Ja, aber da war ich noch nicht. Das war vor meinem Einsatz in New York. Ja, ja. Also das Ruanda-Erlebnis, da hat uns unser Auswärtsdepartement, also mit der Rotary-Hilfe, Ich kam eben zurück von anderen Missionen und sie haben mir gesagt, jetzt in Ruanda ist gerade ein Völkermord vor 2 Wochen zu Ende gegangen, scheint es. Und wir müssen wissen, was können wir machen als Schweiz in diesem besonderen Moment. Somit wurde ich geschickt, wie ich im Buch beschreiben konnte, für eine absolut unerwartete Situation, neue, eine dramatische, absolut. Und ich habe vielleicht wenig machen können, aber ich hatte die Schlüssel der Schweizer Botschaft bei mir. Das war das Einzige, das ich hatte, als ich ankam in Kigali. Und in wenigen Wochen haben wir doch noch eine mögliche Antwort gegeben und geben können. Und ich habe doch unheimlich interessante Erfahrungen gemacht, wie wichtig ist die psychologische, ich sage nicht Unterstützung, aber einen direkten, guten Kontakt, Dialog mit den Opfern. Weil die Opfer sind nicht nur die Verletzten, sondern sind die Überlebenden, Leute, die mit so viel Leid direkt oder indirekt verbunden waren. Also ich habe ein Land richtig traumatisiert gefunden.
Und waren selbst vermutlich auch traumatisiert. Gibt es Dinge, Sie beschreiben da Details, auf die ich jetzt gar nicht eingehen möchte in dem Buch, gibt es Dinge aus Ihren Einsätzen, wovon Sie bis heute noch Jahre, Jahrzehnte später Albträume haben?
Das ist, ich habe vermutlich irgendwie, wie ich vorher sagte, durch die Kürze der Einsätze dann, den Stecker ziehen können, nicht? Mhm. Mhm. Aber tatsächlich, und das habe ich dann viele Jahre später wieder erlebt, ich dachte, und in New York habe ich zufällig auch als Chirurg, plötzlich ist mir ein Auftrag gekommen, ich müsste Weisungen geben für das PTSD, also posttraumatisches Syndrom, weil es waren Mitte der 90er Jahre und in Ex-Jugoslawien und so weiter, der UN, viele UN-Offiziere, Peacekeepers, die zurückkamen, die waren einfach psychiatrische Kranken. Ja. Und der UN hatte nicht einmal so richtig realisiert, Ausmaß der Schäden, die die Leute zurück nach Hause gebracht haben.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Flavio Del Ponte. Ist noch Zeit für Hoffnung?
Weil wir gerade über Ruanda gesprochen haben, Herr Del Ponte, da war ja Ihre Schwester, Clara Del Ponte, auch tätig als die Chefanklägerin war des Internationalen Strafgerichtshofs, auch in dem Konflikt dort. Waren Sie und Ihre Schwester immer in Kontakt über all die Jahre?
Nein, gar nicht. Unser Kontakt war immer, wenn wir zufällig uns in der Schweiz im Elternhaus getroffen haben. Aber wir beide sahen, dass wir parallele Wege haben in den gleichen Ländern zum Beispiel. Und aber dass sie war einfach für die Justiz und ich für die Medizin, für die humanitäre Hilfe, humanitäre Medizin. Mhm. Also das waren 2 parallele Bahnen. Aber einmal, das kann ich erzählen, kam es zu einem Vorfall, der ein bisschen komisch aussah. Es war in Ex-Jugoslawien. Ich war auf dem Weg von Banja Luka zurück nach Sarajevo. Und dann, ich war gerade bei einem Vizeminister der Gesundheit verabschiedet. Wir hatten eine Diskussion über die humanitäre Hilfe. Und als wir im Auto Richtung Sarajevo fuhren, höre ich am Radio, dass meine Schwester gerade ein Vernahme und die Akkusatione, wie sagt man das auf Deutsch?
Anklage.
Das Wort fehlt mir. Eine Anklage gegen diesen speziellen Minister, den ich gerade getroffen hatte. Und somit waren wir schon froh, dass wir ein paar Minuten vorher das Büro verlassen hatten in Banja Luka, nicht?
Okay.
Aber das war einmal so ein Vorfall besonderer Art.
Aber am Ende Ihrer Karriere waren Sie dann noch 3 Jahre wirklich eng zusammen, weil dann, wenn ich das richtig weiß, war Ihre Schwester Botschafterin in Argentinien und Sie sind da auch hin und her gependelt immer.
Ja, nach meiner Pensionierung und in Richtung meiner Pensionierung. Sie hat auch ihre öffentliche Mission beendet, aber sie musste noch 3 Jahre lang im Amt bleiben irgendwo. Und dann eben die Stelle des Botschafters in Argentinien wurde ihr angeboten. Und sie sagte mir so spontan, vielleicht kannst du auch ein bisschen dabei sein. Du kennst ja auch schon Argentinien und die Situation und vielleicht die Diplomatie kennst du besser als ich. Und dann habe ich 3 Jahre lang tatsächlich 3 Monate in Schweiz und 3 Monate in Argentinien Mit meiner Schwester haben wir, und ich hatte sehr interessante Kontakte, muss ich sagen, vielleicht nicht kriegschirurgisch, aber kulturelle und so weiter. Und ich glaube, dass diese zufällige Zusammenarbeit unter Ausrufzeichen hat doch schöne, interessante Resultate gebracht.
Ja. Ich will kurz zurück zu der Frage, die wir gerade gestellt haben. Ist noch Zeit für Hoffnung? Der Impuls dafür, dass Sie jetzt mit Ihren ganzen Geschichten, mit Ihren ganzen Erfahrungen an die Öffentlichkeit gegangen sind, dieses Buch Dissonanzen veröffentlicht haben, schreiben Sie selbst, war, dass Sie Bilder gesehen haben dieser russischen Invasion in der Ukraine im Fernsehen. Warum konnten Sie da nicht länger schweigen, wie Sie schreiben?
Ja, weil ich persönlich glaube, wurde irgendwie spät erfasst von diesem Spät-PTSD, also posttraumatisches Syndrom. Nämlich indem ich sah die Ereignisse am Fernsehen, plötzlich, es waren schon mehrere Jahre hinweg, dass ich das nicht mehr erlebt habe, aber diese Bilder von Krieg, ich habe das gesehen und ich wusste, was hinter diesen banalen zum Teil Bilder der Panzer, die da davonlaufen, der zerstörten Städten und so weiter, den bombardierten Häuser, plötzlich ist mir alles so wieder wach geworden. Ich sagte mir, das gibt's nicht, dass heute wir wieder da an dieser Stelle gelangen sind. Und deswegen habe ich mir doch noch gesagt, ich habe so vieles erlebt, ich muss da ein bisschen da erzählen vom Erlebten, weil die ganze Welt, die Leute, die mich zuhören wollen, die haben mich immer gefragt mit Interesse, was hast du erlebt? Also dann habe ich gedacht, jetzt schaue ich einmal, mache dir eine Revue von diesen 30 Jahren, oder Chirurgie war etwas mehr als 20, und das will ich niederschreiben, weil das vielleicht das bringt irgendwie, und das habe ich mit dem Buch versucht.
Und ist das dann auch dieser Weg zurück, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, der Weg zurück zur Psychologie und zur Psychiatrie?
Also mein Interesse für die Psychiatrie war damals also Kuriosität, wie jeder junge Student, nicht? Aber man entscheide, ich will mich mehr der Chirurgie widmen als der Psychiatrie, entstand aus der Überlegung, dass ich dachte, vielleicht mit dem menschlichen Körper der Chirurgie kann ich tatsächlich konkret etwas mehr fertig bringen. Hingegen das Heilen der seelischen Schmerzen, das scheint mich so kompliziert und so undurchsichtbar. Und ehrlich gesagt, ich dachte, ich traue der Psychiatrie als Wissenschaft nicht so ganz 100%.
Aha, und jetzt?
Und jetzt merke ich, dass die Psychiatrie an einem Wendepunkt ist. Vielleicht kann das Wort brauchen. Ich bin zufälligerweise wieder hineingezogen worden in die psychedelische Medizin. Also die neue Psychiatrie ist an einem Wendepunkt, wo neue Medikamente erscheinen werden, und zwar basiert auf Substanzen, die an und für sich toxisch und Drogen sind, aber in den ausgewählten Konzentrationen und Zusammenstellungen sind sie wichtige, vielleicht eine Reihe von Medikamenten, die nächsten Jahrzehnte prägen werden und die alten, ich sage jetzt die alten Neuroleptika oder die jetzige Pharmakotherapie der Psychiatrie als obsolet deklarieren wird. Das ist meine Meinung. Und ich bin sehr zuversichtlich und ich glaube, dass eben wichtige Neuigkeiten stehen uns bevor.
Na also, und Sie sind ja auch erst 80, Herr Del Ponte, das heißt, da können Sie sich ja auch noch einiges weiter bewegen.
Ja, ich würde da ein bisschen vorsichtiger sein.
Dissonanzen, das abenteuerliche Leben eines Chirurgen aus Leidenschaft, heißt das Buch, das Sie geschrieben haben. Ganz herzlichen Dank für die Zeit und dass Sie uns ein bisschen was von dieser Leidenschaft haben spüren lassen. Vielen Dank, viele Grüße nach Lugano, Flavio Del Ponte.
Danke Ihnen sehr, danke sehr.
Ein Podcast-Tipp noch für Sie, auch um Krisen geht es da, um Krisengebiete. Lost in Nahost, der Podcast rund um die Auseinandersetzung in Israel und in Gaza, der so aufbereitet ist, dass ihn alle verstehen, wer welche Rolle spielt, ähnliches mehr. Ein Podcast von BR24 und dem Studio Tel Aviv in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Ausgabe von 1:1, der Talk, gibt es morgen hier bei uns im Programm. Dann freuen wir uns, der Mann bringt Wrestling und Brecht zusammen. Das ist auch eine Kombination, auf die man kommen muss. Julian Warner ist dann zu Gast, der Festivalleiter des Augsburger Brecht-Festivals. Und jetzt die Welt am Abend.